Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das sind die Themen heute.
Beschleuniger. Der Mangel an Spezialprozessoren für KI-Systeme beflügelt die Börse. Erfolgsfaktor. Die Strukturbreite in der Halbleiterfertigung entscheidet über die Zukunft von KI-Modellen. Lieblingskasten. Der Commodore C64 Heimcomputer erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Und das digitale Logbuch. Prokrastination.
Die Kunden wollen kostengünstige Hochleistungslösungen für das Training und für die Nutzung generativer künstlicher Intelligenz. Deshalb wenden sie sich Alternativen wie Gaudi zu. Sie wollen Auswahl und Offenheit, offene Hard- und Softwarelösungen, mit denen sich KI-Systeme schnell und zu dramatisch niedrigen Kosten entwickeln lassen.
Das war Pat Gelsinger vom Halbleiterkonzern und Prozessorspezialisten Intel. Und mit seinen Verkaufsargumenten, die er auf der unternehmenseigenen Vision-Konferenz vor ein paar Wochen aufzählte, da will der Intel-Chef den neuen KI-Beschleuniger des Konzerns Gaudi 3 unter die Kundschaft bringen. Nun handelt es sich bei jemandem, der Offenheit fordert und sich als Alternative anbietet, selten um den Marktführer. Das ist nämlich bei KI-Beschleunigern unangefochten Nvidia. Und auch AMD hat sich auf der Computex im Juni als Nvidia-Alternative präsentiert. Alle drei, Nvidia, AMD und Intel, wollen künftig im Jahresrhythmus neue Beschleuniger für künstliche Intelligenzsysteme vorstellen. Da ist ein Hightech-Markt so richtig in Bewegung gekommen. Achim Killer, warum handelt es sich bei diesen Beschleunigern eigentlich ganz genau? Das sind ja nicht die einzigen Chips, die für KI-Systeme eingesetzt werden.
Nee, wirklich nicht. 2017 schon hat Huawei für seine Smartphones dedizierte KI-Hardware vorgestellt. Ist mittlerweile weit verbreitet. Microsoft wirbt neuerdings für Copilot Plus PCs, also dedizierte Hardware plus den Copilot oder halt ChatGPT auf dem PC. Apples neuer M4-Prozessor hat eine Neural Processing Unit mit 16 Kernen und das Marktforschungsunternehmen Gartner erwartet, dass nächstes Jahr im professionellen Bereich, also an Unternehmen, nur noch PCs mit ausgewiesener KI-Hardware verkauft werden. Kann man sich so vorstellen, dass KI-Systeme in Rechenzentren mit großen Textmengen oder vielen biometrischen Daten lernen und die Anwendung der trainierten Systeme, die erfolgt dann auf dem Handy oder dem PC mit deren eigener Hardware. Das Handy entsperrt, weil es einen Fingerabdruck erkannt hat und der KI-PC beantwortet eigenständig Mails.
Und die KI-Beschleuniger werden zuvor fürs Training eingesetzt?
Ja. Das sind Chips mit völlig ungewohnten Größenordnungen. Über 200 Milliarden Transistoren auf zwei Chiplets hat der neue von Nvidia. Kostenpunkt ein paar 10.000 Dollar pro Stück. Jeweils 8 werden auf einer handelsüblichen Platine verbaut. Muss man dann schon ein paar Millionen mitnehmen, wenn man für ein größeres Rechenzentrum einkaufen geht. Es gibt KI-Beschleuniger auf Basis von ASICs, quasi Spezialchips, und auf Basis von programmierbaren FPGAs. Die meisten aber sind Weiterentwicklungen von Grafikprozessoren. Ein paar tausend Rechenkerne, die unabhängig voneinander, also parallel einfache Berechnungen durchführen. Und die werden ständig weiter auf künstliche Intelligenz hin optimiert.
Also aus Grafikbeschleunigern werden KI-Beschleuniger und wir haben nachgefragt, wie das Chip-Design verändert wird, wenn Grafikprozessoren für diese KI-Anwendungen optimiert werden.
Wir verbrauchen Unmengen an Energie, um Berechnungen mit einer Genauigkeit durchzuführen, die wir eigentlich gar nicht brauchen.
Kritisiert Hassam Amrouche, Professor und Spezialist für KI-Prozessoren an der Technischen Universität München, den Einsatz suboptimaler Hardware für KI-Anwendungen.
AI is in general.
Bei künstlicher Intelligenz geht es ganz allgemein darum, Ähnlichkeiten zu finden. Und wenn man zwei Dinge vergleicht, kommt es nicht darauf an, ob sie zu 99,9%, 99,7% oder 0,6% übereinstimmen. Solange ein Hund als Hund und eine Katze als Katze erkannt wird, reicht das.
That's totally fine.
Deshalb bekommen KI-Beschleuniger im Unterschied zu Grafikkarten Verarbeitungseinheiten, die mit weniger Nachkommastellen rechnen. Das spart Platz für die Rechenregister und es spart Energie. Eine weitere Optimierungsmöglichkeit bringt eine Softwaretechnik namens Sparsification mit sich. Dabei werden sehr niedrige Werte quasi abgerundet, auf Null. Dann ist das Rechenergebnis zwar etwas ungenauer, wird aber schneller erreicht. Sparsification lässt sich mit Ausdünnung übersetzen und muss von der KI-Hardware unterstützt werden.
Je stärker man ausdünnt, desto wichtiger ist, dass die Hardware das registriert. Sie muss smart sein. Smart heißt, multipliziere nicht immer gleich, sondern bekomm erst einmal heraus, ob ein Faktor gleich null ist. Wenn ja, dann überspring die Aufgabe und liefere als ihr Ergebnis null.
Hassam Amrouche betont die Bedeutung moderner Halbleitertechnologie für die künstliche Intelligenz. Denn auch durch kleinere Strukturen lässt sich Energie einsparen und Platz auf dem Chip gewinnen.
Für künstliche Intelligenz müssen wir auf die fortgeschrittensten Technologien setzen. Aber die beherrscht nicht jeder. Es gibt nur zwei Spieler, die dazu in der Lage sind. Das sind TSMC in Taiwan und Samsung in Korea. Die können Chips mit Strukturen von 2 und 3 Nanometer produzieren.
Der Wettlauf bei Halbleitertechnologien wird nach Amrouches Überzeugung auch das Rennen bei der künstlichen Intelligenz entscheiden.
Wer Zugang zu dieser Technologie hat, der wird in der Lage sein, die effizientesten und schnellsten KI-Chips zu bauen und in der Folge früher oder später in der Lage sein, den Markt zu dominieren.
Wie aus Grafikkarten KI-Beschleuniger werden, das ist der neueste Trend im Hochtechnologiemarkt für künstliche Intelligenz. Achim, wie sieht es denn da aus auf dem Markt für KI-Beschleuniger?
Es herrscht Mangel. Das ist das, was der Volkswirt als Anbietermarkt bezeichnet. Der Anbieter kann die Konditionen diktieren, unter denen Geschäfte gemacht werden. Und der Anbieter heißt Nvidia. Hat einen Anteil von über 80%. Dann kommt Google, rund 15%. Google hat eigene KI-Chips entwickelt, sogenannte Tensor Processing Units. Aber die kann man nicht kaufen, sondern nur mieten und übers Internet nutzen. Microsoft, Meta und Amazon haben ebenfalls selbst Chips für den Eigenbedarf entwickelt. Intel, AMD und der ferner liefen. Über Apple gibt's wie üblich Gerüchte. In dem Fall, der Konzern werde seine KI-Chips auch in eigenen Rechenzentren einsetzen. Und dann sind da noch jede Menge Start-ups, die schon viel Geld von Finanziers eingesammelt haben, aber noch keine Chips vorweisen können.
Also, einige entwickeln, andere verkaufen, vor allem Nvidia. Und wer produziert die Chips?
TSMC, die Taiwan Semiconductor Company. Nvidia lässt da fertigen, AMD, bemerkenswerterweise sogar Intel. Und die großen Internetkonzerne mit eigenen Chip-Architekturen sind Stammkunden. TSMC beherrscht feinste Strukturen und das ist wichtig bei KI-Beschleunigern.
Und warum ist das wichtig bei den KI-Beschleunigern?
Naja, KI-Chips sind eigentlich nichts Tolles. Wie gehört, ob ein Zwischenergebnis so genau stimmt, darauf kommt es nicht an. Die Funktionen sind eingeschränkt. Es gibt kleine, schwachbrüstige Verarbeitungseinheiten. Worauf es ankommt, ist Durchsatz. Es geht darum, große Datenmengen möglichst schnell durch den Beschleuniger zu jagen. Und dem dienen auch kleinere Strukturen. Es passt mehr auf den Chip und der Stromverbrauch sinkt. Es gibt Berechnungen, die besagen, dass 2% der weltweiten Stromproduktion für KI in Rechenzentren aufgewandt wird. Da könnten 10% draus werden, wenn man mit den falschen Chips rechnet.
Erklären Sie uns, ist die Halbleiterfertigungstechnik das Problem, weshalb die Beschleuniger knapp sind?
Ja, das ist das Problem. Weniger die starke Stellung von Nvidia. Nvidia designt zwar die meisten KI-Chips, aber Taiwan Semiconductor produziert alle oder fast alle. Und 200 Kilometer entfernt davon befindet sich eine wirtschaftliche und militärische Supermacht, zu deren Staatsraison es gehört, dass dieses Taiwan eigentlich gar nicht so richtig existiert. Also sichere Lieferketten sehen anders aus.
Über die Rolle der Halbleiterbranche für die weitere Entwicklung der künstlichen Intelligenz sprach ich mit Achim Killer. Dankeschön.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Gerade noch haben wir von der Speerspitze der Prozessorentwicklung für die neuesten Systeme der künstlichen Intelligenz gesprochen und schon lassen wir uns gedanklich in eine Zeit zurückfallen, die verglichen mit heute ja schön einfach und übersichtlich war. Wir gucken auf die 70er, 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, als Computer noch seltsame Geräte mit teilweise exotischem Äußeren waren und die Prozessoren darin mit traumhaft leichten 8-Bits rechneten. In dieser Zeit eroberte der Commodore C64 die Herzen vieler junger Leute, damals ein Riesenerfolg. Und es gibt ihn immer noch. An diesem Wochenende treffen sich Computerhistoriker, Didaktiker und ganz einfach die Fans dieser Maschine, um über den Commodore C64 gestern, heute und morgen zu diskutieren. Darüber sprach ich mit dem Co-Organisator der Tagung und Computerarchäologen Stefan Höltgen.
Der Commodore C64 ist ein Heimcomputer der sogenannten 8-Bit-Ära. Das waren Computer, die so zwischen Mitte der 1970er und Mitte der 1980er Jahre populär waren. Und der Commodore 64 ist einer der populärsten dieser Geräte gewesen, der also von sehr vielen Menschen gekauft wurde damals. Es sollen da Millionen verkauft worden sein und hat auch eine dementsprechende Fangemeinde. Also ein kleiner Computer, ein Tastaturcomputer, sieht eigentlich aus wie eine Tastatur, ist aber alles drin, was man sozusagen zum Computern braucht. Und ist in verschiedenen Versionen auf den Markt gekommen und bis heute immer noch sehr populär.
Und warum war dieser Computer in seiner Zeit so wichtig, dass man heute darüber eine Konferenz machen müsste?
Also diese Zeit, die 8-Bit-Computer-Ära, war bestimmt dadurch, dass Computer erstmals in die privaten Wohnungen zu den Leuten nach Hause gekommen sind und dann nicht als Arbeitsmittel benutzt wurden, sondern eben auch für die Freizeit zum Spielen, zum Programmieren lernen und so weiter und so fort. Und der Commodore 64 hat sich durch die Marktpolitik der Firma Commodore besonders gut verkauft und ist deswegen also auch sehr breitenwirksam geworden. Also ich würde fast sagen, in jeder Schulklasse gab es mindestens 3 oder 4 Leute, die einen Commodore 64 hatten, was eben auch dazu führte, dass sich eine starke Community herausbildete und Zeitschriften und Bücher und so weiter und so fort erschienen und das insgesamt könnte man sagen, eine sehr lebhafte Computerkultur gab, die sich um diesen Computer herum entwickelt hat.
In der Community wurde er ja auch liebevoll Brotkasten genannt, wegen seines Aussehens. Welche Merkmale oder Eigenschaften, Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, haben den C64 so beliebt gemacht?
Also der C64 verfügte wie nur wenige seiner Mitbewerbercomputer zur damaligen Zeit über Peripheriebausteine, die für Grafik- und Soundausgaben hervorragend geeignet waren. Also es ging natürlich da insbesondere ums Computerspielen. Und das waren sehr individuelle Bausteine. Das ist also nicht so wie heute, dass das Grafikkarten oder Soundhardware ist, die man quasi in jedes System einbauen kann, sondern die waren zugeschnitten auf dieses System. Und das hat deswegen diesem Computer ein sehr individuelles Gepräge gegeben, was Grafikausgaben und eben auch Soundausgaben anging. Und das hat eine regelrechte Fangemeinschaft hervorgerufen, was jetzt die Programmierung solcher audiovisuellen Ausgaben anging, als auch was die Spiele anging, die dann eifrig getauscht wurden und die also eine ganz besondere Ästhetik hatten.
Und was sind die konkreten Punkte, die man dann heute auf Ihrer Konferenz besprechen will?
Ja, also unsere Konferenz beleuchtet den C64 von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und geht es ja, wie der Untertitel schon sagt, um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Plattform. Und deswegen sind da also Informatikhistoriker und aber auch Didaktiker anwesend. Es gibt Leute dort, die zur Computerkultur der 80er Jahre vortragen. Es gibt Leute, die zu Hardware-Erweiterungen, die heute erschienen sind oder zu neuer Software vortragen werden. Es soll sogar ein Commodore-Museum gegründet werden, das dort erstmals vorgestellt wird. Und da sieht man also auch schon die zukünftigen Aspekte und auch die gegenwärtigen Aspekte betreffen vor allem die Community der damals Jugendlichen, die heute sich immer noch mit dem Gerät beschäftigen und die sehr produktiv sind, heute immer noch Dinge aus dem Commodore 64 herauszuholen, von denen vielleicht vor 40 Jahren niemand gedacht hat, dass sie überhaupt drin sind. Also neue Hacks, neue Programmiertechniken, Hardware-Erweiterungen, die man anschließt, wie zum Beispiel Massenspeicher wie USB oder Festplatten, was also damals überhaupt nicht denkbar war.
Das heißt, der C64 lebt immer noch und wenn Sie das mit Ja beantworten, in welcher Form?
Ja, also der C64 lebt in verschiedenen Versionen immer noch. Natürlich gibt es die Originalgeräte noch zuhauf. Das ist ja fast nicht zu vermeiden, wenn der so oft verkauft wurde, dass da also auch immer noch genug Geräte übrig sind. Wenn man da sich bei einschlägigen Plattformen im Internet mal umguckt und einen kaufen möchte, dann kann man also ein Original C64 aus den 80er Jahren mit Peripherie für knapp 100 Euro beziehen. Da sind ja meistens auch noch Spiele und so weiter dabei. Aber es gibt eben auch Reinkarnationen, könnte man sagen. Einerseits natürlich als Software-Emulation, da ist er sehr beliebt gewesen und auch immer noch auf vielen Plattformen beliebt, weil man dann eben das Softwareprogramm von damals und von heute spielen kann. Aber es werden auch tatsächlich noch neue Versionen des C64 gebaut. Da sind also beliebte Versionen jetzt in den letzten Jahren erschienen, so Mini-C64-Mini-Versionen. Die sehen dann zum Beispiel so aus wie ein Original-C64, nur deutlich kleiner, mit USB- und HDMI-Anschlüssen. Und dann ist noch ein C64 Maxi herausgekommen, der ist genauso groß wie das Original und da kann man auch die Tastatur bedienen. Und ein Nachfolger vom C64, der in der Prototypenphase stecken geblieben ist, damals in den 80er Jahren, der ist zu Ende entwickelt worden und auf den Markt gekommen. Also da lässt sich immer noch Geld mit verdienen, auf jeden Fall aber eine Menge Spaß mit haben, sich solche Dinge einfallen zu lassen und herauszubringen.
Ich wollte gerade sagen, der C64 spielt ja produktiv bestimmt keine Rolle mehr, dass man damit noch irgendwelche Sachen machen könnte, die man in einem Unternehmen oder in einer Institution nutzen könnte. Handelt es sich dabei rein um Unterhaltung von Menschen, die sich für den C64 interessieren?
Naja, also da haben Sie sicherlich recht. Also produktiv wird den heute kaum jemand nochmal neu einsetzen. Es gibt wohl allerdings noch etliche C64, die in produktiven Betrieben laufen, weil sie eben seit Jahrzehnten dort laufen und genau das machen, was sie machen sollen und nach dem Motto Never Change a Running System auch nicht ausgetauscht wurden. Also vor allem so in kleineren Situationen wird das eingesetzt. Aber heute wird er vor allem eingesetzt von Menschen, die die Beschäftigung mit Computern als Hobby betrachten und die eben auch ein Gerät vor sich haben, das man sehr schnell durchschauen kann, das man überblicken kann, mit dem man noch messtechnisch sogar Informationen entlocken kann. Also da reicht ein kleines Oszilloskop, um dem C64 seine Daten und seine Informationen zu entlocken und der sich leicht programmieren lässt in einfachen Programmiersprachen, sodass so ein bisschen das Echo der 80er Jahre, das nämlich sozusagen eine Art Volksinformatik, dass die heute mit diesem Gerät auch noch spürbar ist und dass die auch noch nachvollzogen wird. Und deswegen entdecken die noch viele Didaktiker wieder für sich. Da haben wir so auch Vorträge auf unserer Tagung, die sagen, wir setzen den C64 als eine Art von didaktischer Reduktion ein, um Studierenden von heute oder Schülern von heute beizubringen, wie ein Computer funktioniert, was eben mit einem iPhone oder mit einem wesentlich komplexeren System heute nicht so gut funktionieren würde, weil es nicht so zugänglich ist.
Sie haben eben ja auch erzählt, dass der C64 dadurch brilliert hat, dass er Computergrafik erschwinglich gemacht hat, dass er eben halt bunte Bilder auch auf den Computermonitor zaubern konnte, was vorher ja nur selten möglich war oder mit Computern, die eben halt sehr, sehr teuer waren. Inwieweit hat das denn bis heute noch seinen kulturellen Nachhall, auch wenn man sich zum Beispiel die Gamesbranche ansieht?
Ja, also gerade bei der Spieleentwicklung haben diese pixeligen Spiele von damals, die natürlich damals aus der Not heraus pixelig waren, weil es eben mit 320 mal 200 Bildpunkten, und das ist dann nur schwarz-weiß, wenn man Farbe haben wollte, war die Auflösung sogar noch geringer, weil damals gar nicht mehr möglich war und keine höhere Auflösung möglich war. Und nichtsdestotrotz hat das natürlich ganz eigene Ästhetiken entworfen, die, könnte man sagen, aus der Not heraus auch einen bestimmten Stil geboren haben. Und dieser Stil, dieser Retro-Style, der wird heute von vielen Independent-Programmierern, aber auch von größeren Firmen imitiert, um kleine, einfache Spiele auf den Markt zu bringen. Vor allem sind das so Casual-Games für Mobile-Devices, aber eben auch Spiele, die am PC gespielt werden, die sich genau dieser Ästhetik bedienen, so eine Art Reminiszenz an die 8-Bit-Ära darstellen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100% technisch in dem Sinne zu sehen wäre, aber die sich doch auch noch gut verkaufen. Und ich selbst habe Game Design gelehrt. Und da steht in den ersten Lehrveranstaltungen, wenn die Studierenden praktische Projekte umsetzen sollen, immer erstmal so ein Pixelspiel, weil das eben auch leicht zu lernen ist und weil das auch einen hohen Wiedererkennungswert hat.
Aus der gleichen Zeit wie der Zeit des Commodore C64 gibt es ja eigentlich noch viele andere Geräte, denn damals war es noch so, dass die Welt keineswegs irgendwie ja von einer Maschine dominiert war. Der IBM PC 86er Baureihe war noch nicht so weit, dass er alles sozusagen andere vom Markt gefegt hat. Bekommt denn irgendein anderer Computer noch einen ähnlichen Status wie der C64 in der Rückbetrachtung?
Oh ja, da gibt es einige Computer, die auch heute immer noch sehr lebhafte Communities haben. Der C64 ist sicherlich der größte, aber gerade in Deutschland zum Beispiel sind die 8-Bit-Computer von der Firma Atari noch sehr beliebt. Da gibt es also einen der ältesten Computerclubs der Welt in Deutschland, den ABUG e.V., der sich immer noch sehr liebevoll darum kümmert, diese Geräte am Leben zu halten und mit neuer Software und Hardware zu versehen. Die Computer der Firma Schneider, die Importgeräte der Firma Amstrad darstellen, werden in Deutschland auch noch sehr gern programmiert. Man trifft viele dieser Plattformen auf regelmäßig stattfindenden Festivals und kann dann sehen, was die Leute damit machen. Also die hohe Diversität, von der Sie gesprochen haben, die zeigt sich da sicherlich sehr gut, weil eben nichts zueinander kompatibel war, gab es so eine Art abgegrenzte Communities. Und diese abgegrenzten Communities haben, wieso könnte man sagen, ökologische Nischen sind irgendwie am Leben geblieben. Und die Leute von damals haben aus Nostalgiegründen oder aus anderen Gründen dann die Geräte aufgehoben und treffen sich auch heute noch wieder.
Der Brotkasten, der Commodore C64, steht im Mittelpunkt einer Konferenz an der Universität Bonn dieses Wochenende. Darüber sprach ich mit dem Computerarchäologen Stefan Höltgen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 27347.
Hallo, liebe Mitstreiter, zu unserem Online-Workshop Prokrastinieren für IT-Profis. Yeah! Und das zeige ich euch heute, meine Sportsfreunde bzw. Sport- und Arbeitsvermeidungsfreunde. Ihr seid im Homeoffice? Sehr gut. Ihr habt keine Lust zu arbeiten? Top! Ihr wollt wissen, wie ihr wenig ackern müsst und trotzdem eure Arbeitsstunden nachgewiesen bekommt? Dann fangen wir einfach an. Hier die Top 3. Erstens, Klassiker aus Corona-Zeiten und den Anfängen der Videoschalten. Einfach ein Hintergrund-GIF à la Verbindung wird hergestellt im Internet suchen und die Webcam auslassen. Fertig! Aufwand 1 Minute. Gewinn 5 Minuten. Nicht schlecht, was? 5 Minuten, in denen ihr in aller Ruhe aufs Klo gehen könnt, während alle denken, dass die Internetverbindung zu lahm ist. Zweitens, ein nerviger Videocall steht an, aber ihr seid schon auf dem Weg ins Wochenende? Kein Ding. Fotografiert euer Büro und nehmt das als Hintergrundbild, während ihr schon schön auf der Autobahn seid. Aufwand? Wieder nur 1 Minute. Sensationell. Dafür ist der Gewinn umso größer, weil ihr dem Feierabendstau entgeht, in dem nur Loser stehen. Aber Vorsicht beim Schulterblick im Büro, sonst endet das wie mit dem Politiker aus Ohio, der 2021 aufgeflogen ist, weil sich alle gewundert haben, warum der auf dem Bürostuhl angeschnallt war. Und drittens, der Ultra-Profi-Tipp. Mache ich selbst gerade. Eigentlich muss ich meinem Chef die Quartalszahlen liefern, aber ich verdiene hier lieber ein bisschen extra Cash. Ich muss nur kurz unterbrechen, wenn der eine E-Mail schreibt. Also, Zauberwort. Mausmover oder Mausjiggler. Geräte, die eine Mausaktivität vortäuschen. Das gibt's auch für Tastaturen. Selbst wenn mich der Chef online überwacht, kann ich euch hier Nachhilfe geben und der merkt nix. Aufwand? Einmal im Internet bestellt und fertig. Gewinn? Riesig. Aber auch hier, Obacht, seid nicht so blöd wie die Pfeifen von Fargo Wells, die das alle parallel gemacht haben. Da sind die Leute bei der US-Bank halt stutzig geworden. Also schön aufpassen. So, Fragen anyone? Ah, Sekunde. Da schreibt der Chef, der will bestimmt wissen, wie gut ich vorankomme. Und ich werde sagen, ausgezeichnet. Moment, was ist das? Betreff fristlose Kündigung?
Digitales Logbuch. Name Sam Michael. File closed.
Der Bundesrat will Deepfakes strafbar machen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf zum strafrechtlichen Schutz von Persönlichkeitsrechten vor Deepfakes beschlossen. Deepfakes sind täuschend echte Fälschungen von Video-, Bild- und Tonaufnahmen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt werden. Wer solche Deepfakes verbreitet und dadurch das Persönlichkeitsrecht einer anderen Person verletzt, soll mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren bestraft werden. Erfolgt die Verbreitung öffentlich oder werden durch die Deepfakes höchstpersönliche Lebensbereiche verletzt, wie etwa die Sexualität, soll die Höchststrafe 5 Jahre betragen. Der Gesetzentwurf des Bundesrates wird nun in den Bundestag eingebracht, der dann darüber entscheidet.
Die EU-Kommission klagt gegen den EU-Datenschutzbeauftragten.
Auslöser ist ein Streit um die Nutzung von Microsoft 365 in den EU-Behörden. Der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski sieht Verstöße gegen eine spezielle Datenschutzverordnung für EU-Institutionen, weil über MS-365 auch personenbezogene Daten in Drittstaaten wie die USA fließen könnten. Im März hatte er deshalb die EU-Kommission angewiesen, bis Anfang Dezember jeden derartigen Datenverkehr einzustellen. De facto würde dies bedeuten, dass die EU-Kommission MS-365 nicht mehr regulär nutzen könnte. Dagegen wehrt sich die EU-Kommission. Mit ihrer Klage vor dem Gerichtshof der EU will sie erreichen, dass der entsprechende Untersuchungsbericht via Wierowskis wegen rechtlicher und sachlicher Fehler für nichtig erklärt wird.
Die Ticket-App der UEFA liefert Standortdaten an die Polizei.
Wer ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft besuchen will, braucht dafür ein Ticket. Und das gibt es nur digital über die Ticket-App der UEFA. Was den wenigsten Fans dabei bewusst ist, die App sammelt auch anonymisierte Standortdaten, die den örtlichen Polizeibehörden zur Verfügung gestellt werden. Das soll helfen, Bewegungen der Fußballfans zu überwachen und bei Sicherheitsproblemen eingreifen zu können. Darüber hat der Bayerische Rundfunk berichtet. Allerdings werden die Nutzer bei der Installation der Ticket-App nicht darüber informiert. In den App-Stores von Google und Apple fehlen entsprechende Hinweise. Sie finden sich nur versteckt in den Datenschutzbestimmungen der UEFA.
Googles Treibhausgasemissionen sind deutlich gestiegen.
Das geht aus dem aktuellen Umweltbericht des Unternehmens hervor. Allein im Jahr 2023 nahmen die CO2-Emissionen, die vor allem durch den Betrieb von Rechenzentren entstehen, um 13%, über 5 Jahre gerechnet sogar um fast 50% zu. Treibender Faktor ist der starke Ausbau der Rechenzentren, vor allem für das Training und den Betrieb neuer KI-Modelle. Nach eigenen Angaben stieß Google im vergangenen Jahr 14,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus.
Meta soll gegen den Digital Markets Act verstoßen.
Nutzer von Meta-Diensten wie Facebook und Instagram haben die Wahl. Entweder sie stimmen der Nutzung personalisierter Daten für Werbezwecke zu oder sie zahlen monatlich. Aus Sicht der EU-Kommission verstößt Meta mit dieser Praxis gegen den europäischen Digital Markets Act. Dies hat die Kommission Meta mitgeteilt, erst einmal als vorläufige Einschätzung. Das Unternehmen kann nun dazu Stellung nehmen und Gegenargumente vorbringen. Sollte die EU-Kommission am Ende bei ihrer Einschätzung bleiben, drohen Meta hohe Strafzahlungen.
Das Recht auf schnelles Internet wird gestärkt.
Die gesetzlichen Mindestanforderungen bei der Versorgung mit Telekommunikationsdiensten werden erhöht. Der Digitalausschuss des Bundestages hat einem entsprechenden Vorschlag der Bundesnetzagentur zugestimmt. Bislang muss Internet über das Festnetz überall in Deutschland mit einer Downloadrate von mindestens 10 Mbit pro Sekunde verfügbar sein. Künftig soll diese Datenrate auf 15 Mbit pro Sekunde steigen. Die Upload-Geschwindigkeit soll sich auf 5 Mbit pro Sekunde verdreifachen. Dies könnte stabile Verbindungen bei Videokonferenzen ermöglichen. Das einklagbare Recht auf schnelles Internet gibt es in Deutschland seit 2022.
Sternzeit, 6. Juli. Arthur Rudolph, das KZ und die V2. Zu den engsten Mitarbeitern Werner von Brauns gehörte Arthur Rudolph. Er leitete die Serienfertigung der später V2 genannten Raketenwaffe im Konzentrationslager Mittelbau-Dora am Harz. Dabei wurden rund 20.000 Häftlinge ermordet. Nach dem Krieg begaben sich von Braun, Rudolph und Co. in amerikanische Gefangenschaft. Das erste zivile Raumfahrtprojekt, für das sie tätig waren, war viele Jahre später Apollo. Im Gegensatz zum Physiker von Braun war Arthur Rudolph Ingenieur. Er gehört zu den Entwicklern der Mondrakete Saturn V. Gut 10 Jahre nach den Apollo-Flügen suchte eine Fahndungsgruppe des US-Justizministeriums NS-Verbrecher, die sich durch falsche Angaben ihre Einbürgerung in die USA erschlichen hatten. 1982 räumte Arthur Rudolph ein, dass er als Betriebsdirektor immer wieder KZ-Häftlinge angefordert hatte. Als ein Ausbürgerungsverfahren drohte, legte er die US-Staatsbürgerschaft ab und zog zurück nach Deutschland. Das deutsche Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil sich Mord nicht nachweisen ließ und alle anderen Taten bereits verjährt waren. Rudolphs Versuche, über Kanada illegal wieder in die USA einzureisen, scheiterten. Ein Bundesgericht bestätigte die Zurückweisung. Arthur Rudolph sei nach seinen eigenen Angaben in Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt gewesen. Die Legende der unbekümmerten Weltraumfans von Peenemünde, die nur aufgrund widriger Zeitläufe ins NS-Regime verstrickt worden waren, war widerlegt.
Das war Computer und Kommunikation für den heutigen Samstag. Danke fürs Zuhören, sagt Manfred Kläuber.